Verhaltensdoc, der Podcast für alle, die gerne mehr über das Verhalten und die Gesundheit ihrer Haustiere erfahren möchten. Hallo, mein Name ist Christina Grund, ich bin Tierärztin und seit vielen Jahren in der Praxis und auch in der Verhaltensmedizin tätig. Ich habe Anfang dieses Jahres Verhaltensdoc gegründet. Das ist eine Website, in der ich Verhaltensberatung anbiete für Haustierbesitzer, die Probleme in der Erziehung oder im Zusammenleben mit ihren Tieren haben. Unter www.verhaltensdoc.de können Sie mehr über meine Arbeit erfahren. Mit diesem Podcast möchte ich Sie gerne mitnehmen in mein Leben und meine Arbeit als Tierärztin. Ich spreche verschiedene Themen an, die mich als Tierärztin und vor allem auch als Verhaltensmedizinerin besonders beschäftigen. Ich werde Sie informieren, hoffentlich ein paar Dinge erklären, die Sie noch nicht wussten, und möchte Sie natürlich auch gerne gut unterhalten dabei. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören. Ja, heute soll es also darum gehen, wie es ist, wenn man mit Hund und Katze zum Tierarzt muss. Das ist sicherlich für viele ein recht stressbehaftetes Thema. Ich erlebe das jeden Tag in der Praxis, dass ich es mit vielen Menschen zu tun habe, die sehr gestresst sind, die sehr aufgeregt sind, die teilweise ängstlich sind, die sich Notizen machen müssen, damit sie vor lauter Angst und Stress nicht vergessen, was sie eigentlich alles fragen wollten. Und ich möchte heute ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass das nicht so sein muss, sondern dass man den Tierarztbesuch durchaus zu einer positiven Geschichte, zu einem positiven Erlebnis gestalten kann und wie das natürlich geht. Ich werde heute auf Hund und Katze eingehen. Das heißt, ich werde zuerst darüber sprechen, wie man beim Hund das Ganze gestalten sollte, was man tun sollte, was man möglichst nicht tun sollte, wie der Weg zum Tierarzt ein angenehmer wird und auch der Aufenthalt beim Tierarzt ein angenehmer wird. Ich möchte ein bisschen von auch der Seite der Tierärzte und der Tierarztpraxis darüber sprechen, was wir gerne sehen und was wir nicht so gerne sehen. Und ich werde auf genau das Gleiche auch nochmal für die Katze eingehen. Ich mache das getrennt, weil das eben zwei sehr, sehr unterschiedliche Themen sind. So unterschiedlich wie Hund und Katze sind eben auch die Bedürfnisse, die die Tiere haben, um einen stressfreien Tierarztbesuch zu gewährleisten. Das wird also das heutige Thema und ich hoffe, Sie finden das spannend. Ich finde es auf jeden Fall spannend und ich glaube, das ist ein Thema, über das man auch gerne noch mehr erfahren kann. Und deswegen steigen wir jetzt gleich ein. Wir starten also mit dem Hund und wir starten da, wo alles beginnt, nämlich eigentlich schon vor dem Tierarztbesuch mit dem Transport zum Tierarzt. Viele Hunde haben keine Probleme mit dem Autofahren und benehmen sich gut und es ist alles in Ordnung im Auto. Bei denen ist es relativ einfach, da macht der Besitzer die Tür auf, der Hund springt ins Auto und es geht zum Tierarzt. Bei anderen Hunden ist es ein schwierigeres Thema, weil die sowieso schon nicht gerne mit dem Auto mitfahren. Und man neigt als Besitzer dazu, dann das Autofahren zu vermeiden. Und das ist immer etwas, wo ich sage, bitte tun Sie das nicht, sondern gewöhnen Sie den Hund ans Autofahren. Man kann durchaus auch mal zu einem Spaziergang hinfahren. Das ist bei Besitzern, die in Waldnähe oder in Feldnähe wohnen, oft eben keine Selbstverständlichkeit, sondern die gehen dann eben ihre Runde. Und wenn der Hund ins Auto kommt, dann weiß er genau, oje, jetzt geht es irgendwo hin, wo ich nicht so toll finde. Das kann man etwas entspannen, indem man eben Ausflüge mit dem Hund unternimmt und den Hund entsprechend darauf einstimmt, dass durchaus auch positive Dinge passieren, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Es gibt Hunde, denen wird es sehr übel beim Autofahren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Methoden, den Hund ans Autofahren zu gewöhnen, auch bei Hunden, die einfach Angst vorm Autofahren haben. Da jetzt im Detail drauf einzugehen, würde etwas weit führen. Aber es gibt sehr gute Möglichkeiten, mittlerweile Hunden auch eine Übelkeit zu nehmen, die sie beim Autofahren empfinden, und entsprechend nach der Verhaltensmedizin den Hund positiv zu konditionieren, das heißt, den Stress zu reduzieren und eben das Autofahren mit etwas Positivem zu verbinden. Das ist natürlich Arbeit, aber das lohnt sich auf alle Fälle, wenn man dann eben mit dem Hund auch mal längere Strecken unterwegs sein kann mit dem Auto und eben auch eine Fahrt zum Tierarzt jetzt nicht mehr der Megastress ist, den manche Hunde da wirklich empfinden. Ich habe manchmal Patientenbesitzer, die uns anrufen und sagen, also könnt ihr nicht zu uns kommen, denn wir kriegen den Hund nicht ins Auto. Das muss tatsächlich nicht sein. Wenn man mit dem Hund von Anfang an das Ganze übt und es eben auch nicht so ganz vernachlässigt und auf die leichte Schulter nimmt und sagt, ach naja, der muss ja nicht Auto fahren, sondern es lohnt sich immer, dem Hund das beizubringen, wenn er es mal kann und entspannt mit Auto fährt, dann ist das sicherlich eine gute Sache, auch wenn man es nicht allzu oft braucht. Außerdem würde ich bei gerade jungen Hunden und Hunden, die ängstlich sind vom Typus her, immer empfehlen, dass vor dem Tierarztbesuch ein Spaziergang stattfindet, dass man also nicht den Hund von zu Hause ins Auto packt und losfährt und zum Tierarzt fährt, sondern dass man das Ganze mit einem Spaziergang vielleicht verbindet oder eben zuerst spazieren geht, den Hund ein bisschen auspowert und dann zum Tierarzt geht. Das ist gerade bei jungen Hunden ziemlich hilfreich, denn die kommen sowieso mit einem hohen Adrenalinspiegel, mit einem hohen Stresspegel bei uns an. Und wenn die schon ein wenig entspannter sind, dadurch, dass sie schon gespielt und getobt haben, dann macht es oft die Behandlung und die Untersuchung einfacher. Außerdem ist es so, dass zum Beispiel, wenn wir impfen, der Hund hinterher eher nicht mehr solche Mordsunternehmungen machen sollte. Und dann ist es ganz schön, wenn er vorher seinen Auslauf schon hatte. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn der Hund krank ist und wenn er sowieso schon platt und müde ist und vielleicht Fieber hat, logisch, dann gehe ich nicht vorher mit dem noch in den Wald und werf Stöckchen, sondern dann erübrigt sich das Ganze. Aber es gibt ja auch oft Routinebesuche oder Besuche wegen einer Ohrentzündung oder eben Impftermine bei jungen Hunden. Und da ist es schon sehr, sehr hilfreich, wenn der Hund nicht irgendwie den Eindruck macht, dass er 3 Tage nicht vor der Tür war. So, jetzt sind wir vor der Tierarztpraxis mit dem Hund. Und wie geht's dann weiter? Da gibt es natürlich je nach Tierarztpraxis sehr viele Möglichkeiten, wie die Situation vor Ort aussieht, ob es Parkplätze vor Ort gibt, ob es ein volles Wartezimmer gibt. Das hat sich in den meisten Praxen ja seit Corona ein wenig verändert. Bei uns ist es zumindest mittlerweile so, dass wir die Terminsprechstunde so aufbauen, dass wir kein volles Wartezimmer haben in aller Regel. Und bei uns gibt es auch einen Wartebereich vor der Tür, wo die Leute warten können. Das ist recht hilfreich, damit eben gerade Hunde, die nicht miteinander verträglich sind oder Hunde, die insgesamt nicht verträglich sind, da etwas entspannter warten. Das finde ich persönlich eigentlich eine gute Idee. Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Da sollte man sich eben im Vorhinein mal informieren, beziehungsweise selbst wenn man eben mehr als einmal schon bei seinem Tierarzt war, dann kennt man die Gegebenheiten und kann sich entsprechend überlegen, was man tut. Es ist auch in aller Regel immer möglich, dass man vorher anruft bei der Tierarztpraxis und sagt, ja, wie sieht es denn bei euch aus? Selbst wenn die Leute noch keine Terminsprechstunde haben, wie viel Betrieb ist denn da? Macht es Sinn, dass ich jetzt komme oder sollte ich vielleicht noch eine halbe Stunde warten? Das gilt eben vor allem für Hunde, die eben nicht so verträglich sind. Und da freuen sich in aller Regel die Praxen eher drüber, wenn vorher noch mal jemand nachfragt, als wenn man eben plötzlich vor der Tür steht und der Hund dann eben eine halbe Stunde kläfft, weil er eine halbe Stunde warten muss. Wartezeiten beim Tierarzt sind sicherlich sowieso ein wichtiges Thema. Insgesamt ist es so, dass wir uns immer bemühen, dass die Wartezeit so kurz wie möglich ist. Es ist aber leider so, dass nicht alles im Leben planbar ist. Und wir sind eben als Tierärzte leider eben auch Notfallmediziner. Und wenn Notfälle dazwischen kommen, dann ist es leider so, dass manchmal Wartezeiten viel länger ausfallen, eben als geplant. Und da ist immer meine Bitte, reden Sie mit uns. Es gibt oft Reaktionen, dass Menschen sehr ungeduldig werden. Lustigerweise sehr viel ungeduldiger als bei ihrem Humanmediziner. Also ich erlebe fast nie, dass jemand eine Viertelstunde warten muss auf seinen Termin beim Humanmediziner und sich dann bitter beschwert, dass es so lange dauert. Und beim Tierarzt haben wir das leider ständig, dass die Leute sich über Wartezeiten beschweren. Wir tun da, und da spreche ich für alle meine Kollegen, wir tun immer unser Bestes, dass die Wartezeiten kurz bleiben. Wir sind uns bewusst, dass das eine stressige Zeit für Sie und auch für Ihr Tier ist. Aber das Leben funktioniert nicht immer nach einem minutiösen Zeitplan. Und so wie wir uns auch für Ihr Tier Zeit nehmen, wenn es einen Notfall hat, nehmen wir uns natürlich auch die Zeit, wenn ein anderes Tier als Notfall bei uns in der Praxis eingeliefert werden muss. Und da bitte ich immer darum, die Form zu wahren und freundlich zu bleiben. Und Sie können immer gerne nachfragen, das ist überhaupt kein Problem. Oder auch sehen, Mensch, jetzt dauert es heute wirklich zu lange und wir machen noch mal einen neuen Termin. Das ist alles kein Problem. Und jetzt sind Sie da und Sie haben einen super verträglichen Hund, der alle anderen Hunde liebt und mit allen gerne spielt und alles toll findet. Das ist per se schön, wenn Sie dann aber einen anderen Hund vor der Praxis treffen. Dann gibt es doch ein bisschen was zu beachten, und auch da bitte ich immer darum, ein wenig sich anders zu benehmen, als wenn man einem anderen Hund auf einem Spaziergang begegnet. In aller Regel gibt es in einer Tierarztpraxis eben oft kranke Tiere. Und das wichtige Thema für mich ist da eigentlich, dass man eben nicht, auch wenn der eigene Hund sehr verträglich ist, gleich ihn losschicken sollte auf einen anderen Hund, der vor der Tür steht und dann eine lustige Welpenspielstunde anfängt. Denn oft haben die Hunde, die zu uns kommen, eben zum Beispiel einen Husten oder eine Magen-Darm-Infektion. Und die gibt man dann gerne mal weiter an den nächsten Klienten, der vielleicht eigentlich gerade für eine Impfung da ist. Und wir schlagen da als Tierärzte immer ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn wir das sehen. Und auch unsere VMTAs, wir wollen dann keine Spielverderber sein. Aber man sollte wirklich ein bisschen da ja gezielt und mit dem eingeschalteten Kopf vorgehen und sagen, ui, vielleicht hat er ja was, und vielleicht einfach vorher mal fragen. Was ich auch ein wichtiges Thema finde, weil ich das immer, immer wieder leider sehe, ist, dass auch Katzenbesitzer natürlich unter Umständen da sind und im Wartezimmer sitzen, und die Katze steht im Korb auf dem Boden, und dann kommt ein Hundebesitzer rein und lässt den Hund an dem Katzenkorb schnüffeln. Das ist ein mega, mega Stress für die betreffende Katze. Es kann nicht nur passieren, dass der Hund durch den Korb, durch die Korbtür eins auf die Nase bekommt oder im schlimmsten Fall ins Auge, sondern es ist eben auch für eine Katze eine absolute Stresssituation. Und da bitte ich wirklich darum, die Hunde kurz zu halten und sie eben nicht an einem Katzenkorb oder auch einem Heimtierkorb schnüffeln zu lassen. Auch für ein Kaninchen ist das sehr, sehr stressig, wenn da plötzlich ein Raubtier davor steht und sie können eigentlich nicht weg. Da bitte ich eben auch an andere zu denken und den Stress für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten. Nun sprechen wir über die Situation. Wie ist das, wenn ich einen ängstlichen oder auch einen aggressiven Hund habe, der eben in die Tierarztpraxis rein muss? Was mache ich jetzt am besten, damit ich den Stress gering halte? Da gibt es mehrere Dinge. Bei den ängstlichen Hunden ist mein eindeutiger Tipp: Bitte verharren Sie nicht zu lange vor der Praxistür. Gehen Sie zügig mit dem Hund hinein. Das ist auch etwas, was wir oft sehen vor der Tür, dass die Leute mit dem Hund vor der Tür stehen bleiben, ihn streicheln, versuchen, ihn zu beruhigen und ihn dann irgendwie überreden wollen, reinzukommen. Das funktioniert in den allerwenigsten Fällen besonders gut. Oft stehen die Hunde dann vor der Tür und sträuben sich mit allen Vieren reinzukommen. Sinnvoll ist da ein wenig einen Anlauf zu nehmen, das heißt also in einem normalen Tempo nach vorne zu gehen, den Hund mitzunehmen, sich sicher zu sein, wo will ich eigentlich hin oder wo muss ich hin. und dann eben genauso weiterzugehen. Den Hund vor der Tür absitzen zu lassen und dann zu beruhigen oder ihn irgendwie zu versuchen zu überreden, das ist oft wenig hilfreich. Denn in dem Moment, wo der Hund die Angst hat und verharrt und sich weigert, wenn ich ihn dann anspreche, beruhige, tätschle, sage, ach, ist ja gut. Der Hund versteht das nicht als Ermunterung, sondern der Hund versteht das als Lob in dieser Situation. Das heißt Bestärkung der Situation. Egal, was sie sagen, ich möchte immer mal wieder darauf hinweisen, dass Hundesprache und Menschensprache nicht kompatibel sind und der Hund versteht nicht, was sie ihm da gerade sagen wollen, sondern eine Zuwendung bedeutet immer eine Bestärkung, eine Bestätigung der Situation. Und ich möchte den Hund ja nicht in diesem Verharren bestärken, sondern ich möchte ihm gerne vermitteln, wir gehen jetzt da rein und dann machen wir das zusammen und dann gehen wir wieder nach Hause. In dem Zusammenhang möchte ich auch ganz kurz ein paar Worte darüber verlieren, wie man die richtige Halsung, also das richtige Halsband oder Geschirr auswählt, um zum Tierarzt zu gehen. Das sollte man sich eben auch vorher einmal schnell anschauen, gerade wenn man einen ängstlichen Hund hat. Auch da haben wir leider immer wieder die Situation, dass Hunde sich aus dem Halsband eben rauswinden oder aus dem Brustgeschirr rauswinden und eben dann völlig verängstigt in Richtung Straße laufen. Das ist ein Stressfaktor, der sich ebenfalls vermeiden lässt. Das heißt, überprüfen Sie ganz kurz, ob das Halsband eng genug sitzt, beziehungsweise ob das Brustgeschirr so gemacht ist, dass der Hund eben nicht, wenn er rückwärts läuft, da einfach rausschlüpfen kann. Das macht absolut Sinn, gerade wenn man mit einem ängstlichen Hund zum Tierarzt geht, damit man da eben keine unangenehme Überraschung erlebt. Nun ist man also im Behandlungsraum angekommen und ich spreche bewusst heute relativ viel über ängstliche oder aggressive Hunde. Manchmal mischt sich auch beides. Die Hunde, die überhaupt kein Problem beim Tierarzt haben, mit denen brauchen wir uns da eigentlich nicht lange zu beschäftigen, denn die haben auch keinen Stress. Sehr stressig wird es eben für die Hunde, die sowieso schon im Verhalten problematisch sind oder im Handling problematisch sind. Und da gibt es eben schon dann ein, zwei Sachen zu beachten. Einerseits ist es so, wenn ich jetzt tatsächlich einen Hund habe, der beißen kann und der ein gewisses Maß an Aggression oder an hoher Unsicherheit, an Angst aufweist, dann kann ich mit ein bisschen Vorplanung mir schon vorstellen, dass etwas passieren könnte. Jetzt sind wir als Tierärzte und auch als VMTAs eben leider in der Lage, dass wir solche Tiere anfassen müssen und dass wir die untersuchen müssen. Ich kann nicht, ohne ein Tier zu untersuchen, eine Diagnose stellen und das behandeln. Das funktioniert leider nicht. Es funktioniert auch nicht durch Handauflegen. Und wenn der Bericht noch so schön ist, den der Besitzer mir eben formuliert, dann ist es trotzdem so, dass ich das Tier eben untersuchen muss. Und um das sicher zu gewährleisten, kann man eben ein paar Sachen machen, auch wenn man einen Hund hat, der schon mal schnappen kann, wenn er sehr viel Angst hat. Wir verstehen das, wir fühlen uns nie persönlich davon angegriffen, wenn ein Hund aggressiv ist. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ist die Sicherheit. Die Sicherheit für den Tierarzt und für denjenigen, der den Hund ansonsten noch handeln muss, das ist in aller Regel unsere VMTA. Und die Leute müssen abgesichert sein. Das bedeutet für mich als Tierhalter, dass ich da eben eine Verantwortung habe für die Menschen, die mich umgeben. Wie gehe ich das nun als Tierbesitzer an? Wenn ich einen Hund habe, von dem ich denke, dass er in einem extremen Fall oder in einer Extremsituation, wenn er irgendwo angefasst wird, wo es eben weh tut oder dass er sehr viel Angst hat, eben auch mal zuschnappen könnte, dann sagen Sie es uns bitte. Das ist ein wichtiger Faktor, selbst wenn Sie selbst keinen Maulkorb besitzen und den Hund so erstmal nicht gesichert haben bisher. Bitte teilen Sie uns das mit, damit wir reagieren können. In aller Regel, jede Tierarztpraxis hat Maulkörbe und Maulschlaufen vor Ort. Man kann sich die ausleihen, man kann die anziehen. Ich finde es immer ganz sinnvoll, wenn man dem Hund, wenn er ein Maulkorb-Training schon hinter sich hat, den Maulkorb eben schon vor der Praxis aufzieht, Das reduziert eben auch nochmal Stress, denn es gibt eine recht große Anzahl von Hunden, die aggressives Verhalten zeigen können, die viel ruhiger sind, wenn sie einen Maulkorb tragen und die tatsächlich auch ein gewisses Maß an Sicherheit anscheinend selbst gewinnen. Maulkörbe sind eben ein Thema. Ich bin ein absoluter Freund von Maulkörben, aber ich bin auch ein großer Verfechter des Maulkorbtrainings. Das heißt, der Maulkorb sollte, wenn Sie einen Hund haben, der in Ausnahmesituationen ungeplant reagieren könnte, oder auch wenn Sie einfach nur so sich mit Ihrem Hund beschäftigen möchten und ihm neue Dinge beibringen möchten, bitte, bitte kaufen Sie sich einen gut sitzenden, angenehmen, weichen Maulkorb für den Hund und trainieren Sie mit dem Maulkorb. Das ist immer hilfreich. Es gibt Bundesländer, es gibt Bereiche, in denen muss der Hund in bestimmten Situationen oder öffentlichen Verkehrsmitteln ohnehin einen Maulkorb tragen. Und es ist absolut keine Quälerei, ich muss das immer wieder sagen, es ist keine Quälerei, wenn ein Hund eine Zeit lang einen Maulkorb trägt. Es darf eben nicht der falsche Maulkorb sein. Das bedeutet, es sollte ein Maulkorb sein, in dem der Hund hecheln kann. Es sollte keiner von diesen Stoffmaulkörben sein, die wir auch in der Praxis haben. Die sind wirklich nur für einen ganz kurzen Gebrauch gedacht, um den Hund zu sichern. Es gibt mittlerweile eine große Anzahl an wunderbaren Maulkörben, die man anpassen kann. Und bitte trainieren Sie das mit Ihrem Hund. Ich habe in der Verhaltensmedizin einen Trainingsplan für Maulkorbtraining. Was man eben nicht machen sollte und darf, ist einfach dem Hund den Maulkorb anziehen und erwarten, dass der Hund das akzeptiert, sondern tatsächlich langsam, aber sicher dem Tier angewöhnen, dass der Maulkorb positiv verknüpft wird, dass es also kein Zwang ist und Hunde sind sehr wohl in der Lage, das zu lernen. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Es gibt auch mittlerweile für alle Kopfgrößen und Formen Maulkörbe. Da muss man sich eben nur ein bisschen informieren. Das wäre für uns Tierärzte wirklich sehr hilfreich, wenn alle Hunde, egal ob aggressiv oder nicht aggressiv, ein Maulkorbtraining hinter sich hätten. Ob man den dann anziehen muss oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Aber der Hund kann es und es ist kein Stressfaktor mehr. Und das ist die wichtige Sache dabei. Jeder Hund, der vielleicht mal irgendwo einen Unfall hat oder der schwer gebissen wird oder ist irgendwie anders verletzt und hat schmerzhafte Punkte am Körper, die ich aber als Tierarzt untersuchen muss, muss irgendwie so zu sichern sein, dass er weder den Tierarzt noch den Besitzer noch die VMTA beißt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn da viel mehr Menschen sich eben auch anschließen würden und das Thema nicht so verteufeln würden, dann wäre uns sehr viel geholfen und dann würden sicherlich viel, viel weniger Beißvorfälle auch in Tierarztpraxen passieren. Das also zum Thema Maulkorbtraining. Ich bin mir bewusst, dass das ein bisschen ein schwieriges Thema ist, aber genau deswegen spreche ich es an, damit man eben auch ein bisschen vielleicht die Angst vor dem Thema verliert und auch die Angst vor Kritik von anderen. Ich erlebe sehr häufig, dass Menschen, die eben ein Maulkorbtraining mit ihrem Hund aus den verschiedensten Gründen gemacht haben, vielleicht auch einfach, weil er draußen Sachen aufnimmt, wieder und wieder, die er nicht aufnehmen soll und darf, dass sie wirklich Kritik bekommen von anderen Hundebesitzern, von anderen Menschen, die sagen, oh, wie kannst du nur, das finde ich sehr, sehr schade. Denn wie gesagt, ein Maulkorb muss überhaupt nicht bedeuten, dass dieser Hund nicht mehr agieren kann als Hund oder nicht mehr interagieren kann. Wir alle haben uns auch daran gewöhnt, einen Mundschutz zu tragen und keiner hat darunter so sehr gelitten, dass das überhaupt nicht auszuhalten wäre. Das nur nebenbei. Nun kommen wir zum nächsten Reizthema und das ist das Thema Behandlungstisch. Hoch oder nicht hoch? Das ist oft eine Frage, die sich stellt, wenn der Hund in dem Behandlungszimmer angekommen ist und er soll untersucht werden oder es soll Blut abgenommen werden, dann ist oft die Frage, muss er auf dem Tisch? Da sind viele Besitzer wirklich so, dass sie da große Angst davor haben, dass der Hund auf den Behandlungstisch muss. Und auch da möchte ich ein bisschen eine Lanze brechen für den Behandlungstisch. Es muss kein dramatisches Erlebnis sein. Die Wir machen die Erlebnisse für die Hunde. Und tatsächlich ist es so, natürlich ist ein Behandlungstisch rutschig und ist eben vielleicht für den Hund auch mit unangenehmen Erinnerungen verbunden. Ich kann da nur ein bisschen drüber sprechen, wie wir es in unserer Praxis machen oder wie ich es mache. Ich bin so, dass ich, wenn ich einen Hund auf den Tisch bringen muss, dass ich darauf achte, dass wir den Hund so fixieren, dass er auf gar keinen Fall vom Tisch fallen kann. Das ist die erste sehr, sehr wichtige Lektion. Wenn man kleinere Hunde hat, dann sehe ich manchmal, dass die Besitzer den Hund auf den Tisch absetzen und ihn so ein bisschen, ja, so ein bisschen locker oder gar nicht halten. Hunde haben keine Ahnung, wie die Ausmaße eines Behandlungstisches sind. Und die gehen unter Umständen, wenn sie sich erschrecken, einfach mal einen Schritt rückwärts. Und wenn ein Hund dann vom Tisch fällt, ist das wirklich ein schlechtes Erlebnis und das wird sich einprägen. Das heißt, da die Bitte immer den Hund mit fixieren, wenn das erwünscht ist. Ansonsten ist es oft auch so, dass wir unsere VMTAs den Hund halten lassen und die haben sehr viel Erfahrung im Halten von Hunden und da bitte, bitte vertrauen Sie uns. Das ist sowieso ein Thema, was ich gerne ansprechen möchte, wenn Sie mit dem Hund in der Praxis sind und wir handeln den Hund, bitte vertrauen Sie uns. Es ist immer so, dass wir Schmerzen vermeiden wollen bei den Tieren. Bei uns in der Praxis ist es so, ich habe eine ganz tolle Tierarzthelferin, mit der ich zusammenarbeite und die strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Wenn sie einen Hund auf dem Tisch halten muss, dann muss sie ihn halten und zwar, wie gesagt, so, dass der Hund sich nicht verletzen kann, dass er uns nicht verletzen kann und dass er nicht vom Tisch fallen kann. Und natürlich geht das nicht, wenn man den Hund kaum berührt, sondern man muss den Hund dann tatsächlich in den Arm nehmen. Und da bitte ich immer darum, vertrauen Sie uns in dem Fall. Wir sagen in aller Regel, Sie dürfen gerne am Kopf stehen und dürfen den Hund auch beruhigen und streicheln. Es gibt aber Situationen, in denen wir das Tier halten müssen, damit wir die Sicherheit von allen gewährleisten können. Und ja, da bitte ich einfach darum, haben Sie Vertrauen. Es ist ohnehin so, wenn Sie Ihrem Tierarzt nicht vertrauen, dann macht es keinen Sinn, zu diesem Tierarzt zu gehen. Da muss man dann tatsächlich sich anschauen, wie sieht es denn in mir drin aus? Vertraue ich dem Arzt? Vertraue ich ihm nicht? Glaube ich, das ist ein guter Tierarzt oder nicht? Und wenn ich nicht glaube, dass ich gut aufgehoben bin, dann sollte ich weitersuchen. Und das ist ein Thema, das mir schon wichtig ist, denn ich glaube, unser gesamter Berufsstand lebt sehr davon, dass Vertrauen uns entgegengebracht wird. Ich bin mir dieses Vertrauens immer sehr bewusst und dieser Verantwortung, die mit dem Vertrauen kommt. Und ich kann eben wirklich immer nur dazu auffordern, hören Sie in sich rein, schauen Sie, vertraue ich diesem Menschen? Ist das der Tierarzt, von dem ich denke, der behandelt das Tier so, als wäre es sein eigenes? Und wenn Sie das mit Ja beantworten können, dann vertrauen Sie eben auch dem Handling, dass der Tierarzt dem Tier angedeihen lässt. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber zum Behandlungstisch wollte ich eben noch eine Sache sagen, nämlich, dass es eben Situationen und Hunde gibt, die auf dem Tisch besser aufgehoben sind als unten. Das gilt tatsächlich oft für ängstliche oder aggressive Hunde. Das machen wir nicht, weil wir dem Hund irgendwie verängstigen oder schaden wollen, sondern wir müssen, wie gesagt, eine Sicherheit herstellen. Und wenn ich mit dem Hund auf dem Boden rumkrieche und eben auch quasi bei meiner Untersuchung und Behandlung mich quasi von oben über den Hund beuge, dann verursacht das oft mehr Angst und auch Aggression, als wenn ich den Hund auf dem Tisch stehen habe und quasi geradeaus untersuche. Das hat also nicht etwas mit unserem Wohlbefinden unbedingt zu tun, sondern das ist tatsächlich eine praktikable Möglichkeit, wie ich das Tier auch vernünftig untersuchen kann. Das heißt, den Hund unten zu lassen, ist nicht unbedingt eine gute Variante. Und da ist eben auch das Thema, Sie dürfen gerne mit uns sprechen und uns fragen. Wo ich ein bisschen allergisch reagiere, ist, wenn Leute kommen, kommen zur Tür rein und sagen mir, nee, der kann nicht auf den Tisch. Das ist tut mir leid, wenn ich das so offen sage, das ist nicht Ihre Entscheidung. Wenn ich das Tier untersuchen soll und soll eine vernünftige Diagnose stellen, dann muss ich auch in der Lage sein, es vernünftig zu untersuchen. Und da möchte ich wirklich darauf hinweisen und dafür plädieren, dass Sie auch da uns vertrauen und eben unseren Anweisungen Folge leisten und das nicht als Affront oder als Rohheit dem Tier gegenüber interpretieren. Das wäre aus meiner Sicht völlig falsch, denn wir achten wirklich immer darauf, dass es den Tieren so gut wie möglich geht. Aber dazu gehört eben auch, dass meine Untersuchung so kurz wie möglich dauert und ich nicht dem Hund durch die ganze Praxis hinterher kriechen muss, weil der unter jeden Stuhl möchte, der da irgendwo rumsteht. Jetzt kommen wir eigentlich zum, ja, quasi letzten, aber vielleicht auch wichtigsten Thema. Und das ist das Medical Training. Was bedeutet Medical Training? Das bedeutet, dass ich meinen Hund zu Hause schon darauf vorbereite, dass gewisse Dinge gemacht werden müssen, und dass er sich überall anfassen lässt. Das fängt im Prinzip oft im Welpenalter an. Und das bedeutet, dass ich mir jeden Tag 5 Minuten mit meinem Hund nehme, indem ich ihn als Besitzer schon mal untersuche, in Anführungszeichen. Das bedeutet, ich packe mir eine Handvoll Leckerlis in die Tasche oder eine Handvoll von seinem Trockenfutter, je nachdem, was für den Hund als Motivation funktioniert. Und dann übe ich, wie es ist, wenn jemand mal das Ohr hochhebt, wenn jemand das Ohr anfasst, die Lefzen hochhebt, den Mund aufmacht. Und wenn der Hund das akzeptiert vernünftig, dann bekommt er eine Belohnung dafür. Das bedeutet Medical Training essentiell. Als Tierarzt muss ich bei einer Allgemeinuntersuchung in die Ohren gucken, ich muss in die Augen gucken, ich werde mir die Schleimhäute anschauen müssen, das heißt, ich muss ins Maul schauen, ich muss mir die Zähne angucken. Und ich werde in vielen Fällen auch die Pfoten anfassen müssen und den Hund insgesamt eben ja, untersuchen und dazu anfassen müssen. Und es ist sehr hilfreich, wenn man als Patientenbesitzer schon mal anfängt, das zu Hause zu trainieren. Das bedeutet wirklich, dass man schaut, ist der Hund in irgendeiner Form kopfscheu? Auch diese Dinge kann man trainieren. Da gilt immer der Hinweis, wenn Sie nicht wissen, wie es geht, bitte wenden Sie sich an mich. Oder an Ihren Haustierarzt, wenn der da nicht weiterkommt, dann eben gerne an mich. Und ich kann Ihnen genaue Anweisungen geben, wie man das macht bei einem Hund. Und das geht nicht nur beim Welpen, sondern das geht eben auch bei einem Hund, den Sie aus dem Ausland adoptiert haben, der vielleicht noch kein Handling gewöhnt ist. Da wird es sicherlich eine längere Zeit dauern. Aber auch bei diesen Hunden ist es absolut machbar, dass man sich einen Hund ranzieht, der ohne Probleme und ohne Angst auf Anfassen bestimmter Körperteile reagiert. Zeigt der Hund Aggression, wenn ich zum Beispiel das Maul aufmachen möchte oder in die Ohren gucken möchte, kann das verschiedene Gründe haben. Und auch da ist dann eben immer der Hinweis, bitte reden Sie mit uns oder sprechen Sie mit mir, schreiben Sie mich an, schicken Sie mir eine E-Mail und wir können darüber sprechen, warum das so ist. Ja, so viel dazu, was wir uns wünschen als Tierärzte und in einer Tierarztpraxis und wie sie Stress reduzieren können. Ich denke, da sind vielleicht ein paar Tipps dabei, mit denen sie auch was anfangen können. Wie gesagt, mehr zum Medical Training gibt es auch gerne immer über mich. Aber per se gibt es auch viele Tutorials und viele Möglichkeiten, sich zu informieren, wie man das genau macht. So, jetzt kommen wir zur Katze. Das ist ein völlig anderes Thema als der Hund. Katzen sind sehr dicht am Wildtier gebaut und bei manchen merkt man das auch. Das ist uns auch als Tierärzten bewusst. Das heißt, das, was Sie an der Katze bearbeiten können, um Stress reduzieren zu können beim Tierarzt, das ist deutlich limitierter als beim Hund. Aber es gibt dennoch Möglichkeiten, den Tierarztbesuch stressfreier zu gestalten und eben auch schwierige Katzen besser handeln zu können. Da ist das allererste Thema die Auswahl der Katzenbox, der Transportbox und eben wie gehe ich mit dieser Box um. Und da möchte ich als allererstes einmal sagen, bitte, wenn Sie eine Katzentransportbox kaufen, bitte, bitte, bitte kaufen Sie keinen Weidenkorb. Weidenkörbe werden immer wieder verkauft, werden auch immer noch verkauft und sind für Tierärzte ein absolut rotes Tuch. Ein Weidenkorb ist so ein hübscher gewebter Korb, der vorne eine Gitteröffnung hat und der wie so eine Höhle gemacht ist. Und leider Gottes ist es aber auch so, dass genau diese Höhle für die Katze die perfekte Möglichkeit darstellt, sich nicht rausnehmen zu lassen. Und keine Katze möchte gerne freiwillig sich beim Tierarzt unbedingt rausnehmen lassen. Es gibt sehr wenige, die so entspannt sind, dass sie gar keine Angst haben beim Tierarzt. Das ist für uns manchmal ein Vorteil, weil wir diese Tiere oft im häuslichen Umfeld überhaupt nicht untersuchen könnten, da sie sich dann sehr deutlich entziehen würden und die fallen so ein bisschen in eine Art Schreckstarre, wenn sie beim Tierarzt sind. Das hört sich immer gemein an, aber sie müssen immer bedenken, dass es am Ende dem Tier zugutekommt, denn wir wollen ja herausfinden, was vielleicht nicht stimmt, warum es nicht frisst oder warum es sich übergibt oder lahmt. Und das geht eben in der Praxis in den meisten Fällen mit Katzen am besten, auch wenn man als Besitzer oft geneigt ist, einen Hausbesuch haben zu wollen. Die sind mit Katzen eben oft einfach nicht sinnvoll. Nun ist es eben mit den Weidenkörben leider so, wir haben als Tierärzte und auch unsere VMTAs haben bei einer Katze in einem Weidenkorb, die aggressiv reagiert oder einfach nur nicht raus möchte, keinerlei Chance, diese Katze da rauszubekommen. Das ist wirklich schwierig. Die stellen sich mit allen vier Beinen einmal gegen den Weidenkorb. Vorne ist diese wunderschöne runde Öffnung. Da kann man perfekt irgendwie raushauen oder eben beißen. Und es hat niemand die Chance, über das Tier drüber zu greifen und es einigermaßen unversehrt aus der Box rauszubekommen. Das ist wirklich ein Thema. Weidenkörbe gehören verboten aus meiner Sicht. Die sind wirklich überhaupt nichts für den Gebrauch und für den tierärztlichen Besuch. Beschaffen Sie sich am besten eine Transportbox, die oben aufgeht. Boxen, die oben aufgehen, haben eben den Vorteil, das Tier kauert sich eher nach unten und wir haben die Möglichkeit, das Tier ohne es zu stressen oder ohne es noch mehr zu stressen und ohne mit ihm kämpfen zu müssen, von oben rauszunehmen und eben auch oben wieder reinzusetzen. Es gibt auch Boxen, die gehen nur von vorne oder von hinten auf. Die sind eben leider ziemlich unpraktissch, weil man eben dann spätestens, wenn das Tier wieder in die Box soll, ziemlich kämpfen muss. Deswegen einfach, es gibt Kisten, die kosten nicht mal viel, die gehen oben auf und besorgen sich so eine Box. Das ist wirklich das Schönste, was man machen kann. Oder eben eine Box, wo man quasi den Deckel abnehmen kann und das Tier darüber rausnehmen kann. Ja, so viel zur Auswahl der Transportbox. Dann noch ein Wort zur Vorbereitung eines Tierarztbesuchs. Ich erlebe oft Katzen, die in Boxen kommen, wo man sieht, dass die normalerweise in der Garage stehen oder irgendwo im Keller oder irgendwo auf dem Dachboden. Das finde ich immer nicht so schön, denn sobald das Tier in diese Box gepackt wird, weiß es ganz genau, jetzt ist Stress angesagt. Entsprechend gibt es oft große Kämpfe, das Tier überhaupt in die Box zu bekommen. Das muss nicht unbedingt sein, wenn man vorsorgt. Und wie sieht diese Vorsorge aus? Einerseits sieht die so aus, dass man die Box in den Haushalt integriert. Das heißt, wenn man eine Katzenbox, eine Transportbox gekauft hat, die zum Beispiel auch vorne eine schöne Tür hat oder auch die, die oben aufgehen, dann kann man ohne Probleme eine schöne weiche Decke da reinlegen oder die Box mit einer Decke auskleiden oder abdecken. Da entsteht dann tatsächlich eine schöne Höhle fürs Tier. Man kann in einer solchen Box füttern, man kann da schöne Leckerchen reinschmeißen oder ein Spielzeug. Man sollte, wenn es eine Box ist, die vorne eine Tür hat, diese Tür rausnehmen, damit die Katzenbox nicht irgendwie zuklappt und das Tier erschreckt, wenn es drin ist, sondern eben diese Tür einfach rausnehmen und wenn man dann eben den Tierarztbesuch anstehen hat, kann man die ja wieder reinbauen, Ja, meistens solche kleinen Klickverschlüsse oben, mit denen das ganz einfach zu machen ist. Und dann kann man permanent die Katzenbox mit im Haushalt stehen haben. Was bringt das? Das bringt eben eine Stressreduktion. Die Tiere wissen dann schon, ach ja, das ist die Box. Und sie gehen da rein zum Spielen, sie gehen rein zum Fressen, sie ruhen da drin ganz oft. Und man braucht dann eben oft nicht mehr so extrem zu kämpfen mit dem Tier, um es in die Box zu verfrachten, wenn es eben an den Tierarztbesuch geht. Das ist also das Thema Katzenbox. Ich habe da noch einen Hinweis, den ich gerne geben möchte, weil ich den auch, weil ich das leider auch immer wieder erlebe und da gibt es große Probleme mit. Das ist das Thema, wenn Sie mehrere Katzen haben. Bitte, bitte kaufen Sie für jede Katze eine einzelne Box. Es mag niedlich sein, am Anfang noch, wenn es zwei Welpen sind, die beide in einer Box zu transportieren. Es hört aber auf, niedlich zu sein, wenn die Tiere erwachsen sind. Denn Katzen sind sehr territoriale Tiere, die haben auch eine Rangordnung untereinander. Und ich sehe das immer wieder, dass wir zwei Katzen haben, die nehmen wir zum Impfen raus und hinterher wird eine von den beiden eben fürchterlich verprügelt, wenn sie wieder in den Korb gesetzt wird, von der anderen. Die kommen ansonsten aneinander vorbei. Wenn die aber auf so engem Raum zusammengepfercht sind, dann funktioniert es nicht mehr. Und es tut mir immer fürchterlich in der Seele weh, wenn ich das sehe. Deswegen bitte, bitte, bitte kaufen Sie zwei Körbe für zwei Katzen. Und wenn es noch mehr Katzen sind, kaufen Sie jeder Katze einen Korb, damit sie eben pro Korb ein Tier transportieren und nicht mehrere Tiere zusammenpferchen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, denn da gibt es teilweise wirklich auch gemeine Verletzungen. Die andere Katze hat keine Chance wegzukommen und auszuweichen. Und das finde ich eben ganz schön gemein. Wenn man nun also die Katze im Korb transportiert zum Tierarzt, dann sollte eine weiche Decke oder ein Handtuch oder irgendetwas Saugfähiges in der Box drin liegen. Und man kann auch ein Baldrian-Kissen mit in den Korb reinlegen. Baldrian- oder Katzenminzekissen gibt es mittlerweile in jedem Tiergeschäft zu kaufen oder auch im Netz. Und die reduzieren den Stress auch nochmal. Oder man kann eben ein Präparat wie Feliway nehmen. Feliway ist ein naturidentisch hergestelltes Hormon, das säugende Katzenmütter ausstoßen, wenn sie eben ihre Welpen säugen. Das ist also ein Beruhigungshormon. Und das gibt es in kleinen Sprühflaschen zu kaufen. Da wäre zu sagen, bitte sprühen Sie den Korb einen Abend vorher oder eben mindestens 3, 4 Stunden vorher ein von innen und nicht erst bevor die Katze reinkommt. Denn in diesen Sprühflaschen ist immer auch Alkohol als Lösungsmittel verwendet und beziehungsweise auch andere Stoffe, die erst verdampfen müssen, damit das Tier eben nicht diesen Geruch als unangenehm, sondern als angenehm wahrnimmt. Wenn Sie dann mit der Katze beim Tierarzt angekommen sind, dann ist es in aller Regel so, dass wir Sie fragen werden, wie die Katze sich benimmt, wenn wir sie noch nicht kennen. Bei manchen Katzen, die wir eben schon kennengelernt haben, von ihrer nicht ganz so netten Seite, haben wir eben auch schon oft Vermerke in unseren Akten. Die sind nicht dazu gedacht, ein Cat-Shaming zu betreiben, sondern die dienen der Sicherheit. Das heißt, wir wissen dann schon, wie wir ans Tier rangehen müssen. Aber bitte, bitte, falls wir eben gerade so in Action sind, dass wir nicht in die Akten reinschauen können, bitte sagen Sie uns, wenn es eine Katze ist, die wirklich aggressiv reagiert. Machen Sie uns bitte aufmerksam, bevor wir den Korb aufmachen, damit wir eben nicht gebissen werden. Ja, das Thema Katzenbiss ist nämlich ein Thema, das ich auch ganz kurz noch anschneiden möchte. Niemand möchte gebissen werden von einer Katze und das hat eben auch ganz gute Gründe. Katzenbisse sind tatsächlich sehr gefährlich. Die sind viel gefährlicher, als man das so denken würde bei einem kleinen Raubtier. Katzen haben nadelspitze Zähne. Und das ist gepaart mit einer großen Kraft im Kiefer, die also sehr stark beißen kann, und einer Mundflora, die eben wirklich sehr viele Bakterien enthält, die wirklich gefährlich sein können. Wenn man mal gebissen worden ist von einer Katze, weiß man das. Ich möchte da nur noch mal darauf aufmerksam machen, falls es Ihnen mal passieren sollte, dass Sie entweder im heimischen Umfeld oder beim Tierarzt doch gebissen worden sind von Ihrem eigenen Tier, bitte, bitte gehen Sie zum Arzt und lassen sich sofort behandeln und lassen sich auch sofort ein Antibiotikum verschreiben. Diese Bisse sehen oft recht harmlos aus, die verschließen sich wieder und die werden aber ganz, ganz gemein und eitrig. Ich bin selber vor ein paar Jahren von einer Katze gebissen worden und es hat mehrere Monate gedauert, bis ich meine Finger wieder vollends bewegen konnte. Das Ganze ist wirklich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und wenden Sie sich an einen Arzt, der das auch ernst nimmt. Es gibt leider Gottes immer noch Humanmediziner, die das nicht wissen, wie gefährlich diese Bisse sind. Notfalls gehen Sie ins Krankenhaus, in eine handchirurgische Abteilung, wenn Sie in die Hand gebissen worden sind. Die wissen in aller Regel, wie Sie damit umgehen. Und bitte nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Und damit werbe ich eben auch noch mal ein bisschen mit Verständnis für uns als Tierärzte und auch unsere Assistenten, dass sie eben bei Katzen Vorsicht walten lassen. Es geht nicht darum, Angst zu haben vor der Katze, aber Katzenbisse können bis zum Verlust einer Gliedmaße führen. Ich kenne viele Kollegen, die in einem Finger kein Gefühl mehr haben oder die Fingergliedmaßen verloren haben durch Katzenbisse. Deswegen bitte, bitte versuchen Sie da auch Verständnis aufzubringen und passen Sie auf sich und auch auf Ihren Tierarzt auf. Ja, jetzt habe ich viel über aggressive Katzen oder ängstliche Katzen geredet. Man kann aber zu Hause auch schon einiges tun, nochmal mit einer Katze, die beides nicht ist, um auch da weiterhin Stress zu reduzieren. Wir haben in unserer Praxis tatsächlich das Glück, dass wir oft dadurch, dass wir eine recht ruhige Umgebung mit einer Terminsprechstunde haben und dass wir eben sehr erfahrene Mitarbeiter haben, die auf Katzen auch sehr beruhigend wirken. Dadurch haben wir wenig Probleme mit Katzen, auch mit welchen, die in anderen Umfeldern vielleicht aggressiv reagieren oder sehr ängstlich reagieren. Es ist aber so, dass man auch zu Hause, auch bei einer Katze, die eher eine kuschelige, menschenbezogene Katze ist, auch ein Medical Training machen kann. Das heißt, auch mit Katzen kann man trainieren. Und das sieht so ähnlich aus wie beim Hund, dass man tatsächlich sich die Katze auf den Schoß nimmt oder die auch mal auf den Tisch setzt und dann eben übt, den Mund aufzumachen, mal in den Mund reinzugucken, in die Ohren reinzugucken, mal die Äugelchen aufzumachen, an die Pfoten greifen, wenn es geht. Auch da immer bitte auf den Selbstschutz achten. Also man sollte sich nicht in Gefahr bringen und die Zeichen der Katze, wenn sie denn da sind und sie wird dann eben doch sauer akzeptieren und auch respektieren. Aber tatsächlich gibt es die Möglichkeit, auch mit einer Katze, mit Leckerchen, das Ganze zu üben und zu üben, dass man sie anfasst und dass man eben auch bestimmte Körperteile anfasst. Das ist auch insofern ganz schön, wenn man eben Freigänger hat, dass man schneller erkennt, wenn das Tier nach Hause kommt und es ist irgendwas passiert. Autounfälle zum Beispiel, die äußern sich oft darin, dass Krallen abgeschliffen sind und abgeschilfert sind und gesplittert sind an den Füßen. Und wenn man die Füße der Katze anfassen kann und auch mal die Krallen vorlagern und die Katze ist das schon gewöhnt, dann fällt es einem wesentlich leichter, da richtig zu reagieren, wenn die Katze nach Hause kommt und den Eindruck macht, irgendwas ist nicht okay. Das heißt also, ein Handling, ein regelmäßiges Handling bei einer Katze macht absolut Sinn. Es gibt natürlich Katzen, bei denen geht das nicht, das ist ganz klar. Aber bei vielen geht es eben doch. Und bei vielen ist es auch da, wie beim Hund, eine Sache der Gewöhnung und auch eine Sache der Motivation, dass man das vielleicht mit einem Spiel oder auch mit Futter verbinden kann. So, das war's eigentlich schon wieder für heute. Es ging heute, glaube ich, etwas länger als sonst. Ich hoffe, dass es nicht zu lang geworden ist und dass es Sie trotzdem unterhalten und informiert hat. Mir hat es wieder großen Spaß gemacht. Falls Sie mir schreiben wollen, können Sie das auch gerne über meine E-Mail-Adresse machen, über die info@verhaltensdoc.de oder sich ansonsten weiter über meine Arbeit informieren unter www.verhaltensdoc.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ihre Christina Grund.